Sie sind im Domradio und ich habe Besuch von einem Mann, der einen Beruf hat, den viele Kinder sich als kleine Fetze erträumen. Nein, nicht Lokomotivführer, obwohl eine Lokomotive auch es eine lange Zeit gab an dem Ort, wo mein Gast Chef ist. Auch nicht Zirkusdirektor, aber Zoodirektor. Theo Pagel, Sie sind der Direktor vom Kölner Zoo. War das ein Wunsch von klein auf? Ich werde Zoodirektor.
Ich glaube, ich bin einer der wenigen, der tatsächlich so mit 4, 5 Jahren schon beschlossen hat, Zoodirektor werden zu wollen und dann am Ende das große Glück hatte, es auch zu werden.
Ich hatte einen kleinen Zoo zu Hause, als ich klein war. Kaninchen, Hamster, Wellensittiche, später dann auch Hund und Katze und so. Sie?
Ich hatte Schlangen, Vögel, Stinktiere, Waschbären und so weiter.
Jetzt und hier haben Sie noch viel mehr Tiere, wobei ich, die gehören nicht wirklich Ihnen. Sie haben aber die Verantwortung dafür, dass es diesen Tieren gut geht im drittältesten Zoo in Deutschland. Schön, dass Sie bei uns sind. Willkommen im Domradio, Professor Pagel.
Ich freue mich auch.
Wie froh sind eigentlich Sie, dass der Lockdown, der ja auch für den Zoo galt, nun schon länger wieder vorbei ist und Sie wieder Besucherinnen reinlassen dürfen?
Naja, wir sind sehr froh, denn wir sind ja nicht nur für die Tiere da, sondern vor allem für die Menschen. Und wenn die Menschen wieder zu uns kommen können und wir sie für Tiere begeistern, dann erst können wir unseren Auftrag erfüllen. Insofern heilfroh.
Ich würde mal gerne anfangen mit der Frage, wofür so ein Zoo eigentlich gedacht ist oder sagen wir war. Also fangen wir mal mit früher an.
Also ganz früher war es Prestige. Die Kaiser und Fürsten hatten zoologische Gärten, um ihr Reich zu demonstrieren, ihre Macht zu demonstrieren. Und heute sind wir eigentlich da, wo wir hin müssen, nämlich wir sind ein Bildungs- und Naturschutzzentrum.
Das von den Fürsten, das war ja dann eher privé, wenn ich das jetzt recht verstehe. Und ansonsten habe ich zumindest so ein Bild im Kopf. Es ging darum, dass die Kinder oder die Leute halt so exotische Tiere, die wir natürlich nicht hatten, keine Ahnung, Löwen, Tiger, dass sie die mal gucken konnten.
Ja, das war so zwischendrin. Zwischendrin.
Zwischen ganz früher und heute.
Im 19. Jahrhundert war es tatsächlich, dass man Tiere überhaupt gezeigt hat. Das können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen im Zeitalter von Google und Ähnlichen. Dass man Tiere gar nicht kannte. Also die erste Giraffe in Köln war eine Weltsensation, weil die Menschen das nie gesehen hatten zuvor. Und ich glaube, da können wir uns gar nicht mehr reinversetzen.
Es hat sich viel geändert nach heute hin mit Artenschutz und dergleichen. Da kommen wir gleich drauf. Ich würde gerne wissen, ob Ihr Job als Zoodirektor, haben Sie mal im Fernsehen sowas geguckt, Tierärztin Dr. Martens?
Das habe ich tatsächlich einmal gesehen, habe es dann nicht wieder mehr angesehen, weil es dann doch nicht ganz so viel mit dem zu tun hat, was ich im Original jeden Tag erleben darf. Aber ich habe früher natürlich Chimek geguckt, Ein Platz für Tiere. Das waren so meine Sendungen.
Also das mit dieser Tierärztin, die immer sich mit der Zoo-Verwaltungschefin rumstreiten muss. Also sie sagt immer, ist doch wichtig, dass es den Tieren gut geht. Und die Verwaltungschefin sagt immer, aber wir müssen doch Geld verdienen, wir müssen hier Kirmes machen, damit die Leute kommen. Darüber zanken die sich immer. Ist das auch total irreal, sowas?
Also es ist insofern irreal, weil sie beides brauchen. Sie müssen Geld verdienen, damit sie die Tiere ordentlich halten können, damit sie die Artenschutz- und Bildungsarbeit betreiben. Insofern ist das immer ein Geben und Nehmen, aber das Tier steht immer an erster Stelle und der Mensch muss sich da manchmal ein bisschen einordnen.
Kann man bei Tieren, die im Zoo, also die leben ja in Gefangenschaft, so ist das ja nun mal, kann man da Forschung betreiben und Sozialverhalten lernen?
Also die Tiere leben in menschlicher Obhut. Wir sind ja nicht Gefangene.
Aha.
Und natürlich kann man Forschung betreiben. Vieles an Forschung, zum Beispiel auch an Delfinen, ist in menschlicher Obhut durchgeführt worden, weil man es draußen gar nicht konnte. Ne? Und vieles, was das Sozialverhalten anbelangt, was man vielleicht bei Arten im Regenwald nur unter schwersten Bedingungen machen konnte, das ist veröffentlicht. Da gibt es viele, 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 viele tausend Publikationen. Ja, man kann an unseren Tieren forschen.
Und muss man auch Tiere in freier Wildbahn sich angucken und gucken, wie die dort leben, um denen wiederum ein Leben, wie Sie so schön sagen, in menschlicher Obhut dann besser gestalten zu können?
Genau, und leider ist die Wildbahn nicht frei, sondern sie ist sehr begrenzt. Da geht es um das Überleben des Fittesten. Das ist leider nicht das Paradies und genau das tun wir. Also wir sind sowohl im Feld unterwegs, die Kuratoren von uns haben Naturschutzprojekte, gehen nach Afrika, nach Asien, schauen, wie die Tiere dort leben. Und wir lernen dann daraus und unser Populationsmanagement, wir haben ja viele Zuchtprogramme, das wird heute wieder zurückgebracht in die Nationalparke, wo man ähnliches Populationsmanagement nur mit größeren Gehegen, wenn Sie so wollen, dann durchführt. Insofern sind wir sowohl vor Ort als auch im Zoo tätig.
Und die Zuchtprogramme und Auswilderungsprogramme, die funktionieren dann wie?
Also sie haben sozusagen Parship für Tiere. Da gibt es einen oder eine, die das Zuchtprogramm leitet. Die hat alle Daten im Computer. Die kann errechnen, wer am besten mit wem zusammenpasst.
Von der ganzen Welt?
Von der ganzen Welt. Es gibt nationale, regionale, aber auch globale Zuchtprogramme. Und da kann man dann reingucken. Und da sagt man, der sollte mit dem verheiratet werden. Und die dürfen dann Junge bekommen. Oder eben auch nicht, weil es einfach zu viele gibt. Und leider... Oder Gott sei Dank, wenn ich das hier so an der Stelle mal sagen darf, klappt das nicht immer, denn Tiere sind auch nur Menschen und manchmal sind die beiden, die am besten genetisch zusammenpassen, einfach nicht die, die sich mögen und dann muss man doch umpaaren, aber in der Regel funktioniert das schon.
Dann können die sich nicht riechen, ne?
Dann können die sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht riechen, ne? Wir würden ja auch nicht jeden Partner haben wollen, also insofern, Tiere sind auch nur Menschen.
Bildung und Forschung und Natur und Artenschutz gehören mit zu den Aufgaben eines Zoos und auch Ihres Kölner Zoos. Und Sie sagen, der Verlust von Artenvielfalt ist genauso gefährlich für das Überleben der Menschheit wie der Klimawandel. Inwiefern?
Also erstmal sind beide leider stark miteinander verknüpft. Klimawandel beeinflusst unglaublich Fauna und Flora. Es geht ja nicht nur um Tiere, sondern auch um Pflanzen, deren Vielfalt wir erhalten müssen. Sie müssen sich das vorstellen, draußen, das ist wie ein Riesenpuzzle. Und sobald Sie ein Puzzlesteinchen verlieren, brechen die Dinge zusammen oder vergleichen Sie es mit Bauklötzen. Und wir wissen häufig nicht, was passiert denn, wenn wir ein Bauklötzchen verlieren. Dann kann man das ganze Spiel vielleicht nicht mehr durchführen. Und wenn ich jetzt mal von den Tieren absehe, auf die Pflanzen gehe, weil es vielleicht noch einleuchtender ist, stellen Sie sich vor, wie viele Pflanzen wir noch nicht beschrieben haben, die möglicherweise uns helfen können, bestimmte Krankheiten zu heilen. Oder wir haben einen magenbrütenden Frosch verloren, der praktisch die Entwicklung der Jungtiere im Magen durchgeführt hat. Wenn wir den noch hätten, was könnten wir da auch medizinisch gewinnen? Und das geht weiter bis dahin, dass wenn wir bestimmte Tiere verlieren, wir einfach unglaublich viel andere Tiere im Aufmarsch haben, die dann vielleicht schädlich sind für den Menschen. Also insofern das Gleichgewicht zu halten, Artenvielfalt muss bleiben.
Professor Theo Pagel, der Direktor des Kölner Zoos, ist zu Besuch. Wir könnten jetzt singen, einen Besuch im Domradio. Oh, 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 oh. Singen Sie gerne?
Ich singe gerne, aber nicht gut, deshalb lasse ich lieber.
Wir sprechen gleich weiter und kümmern uns dann nochmal intensiver um die Frage der Nachhaltigkeit und das Stoppen des Artensterbens. Sie sind im Domradio und im Domradio ist Professor Theo Pagel, der als Kölner Zoodirektor schon lange eine Vorreiterrolle einnimmt, was Bildungs- und Artenschutzengagement angeht. Und der jetzt auch Erfahrung sammeln durfte, 2 Jahre lang als Weltzoopräsident, 400 Zoos unter einem Dach. Herr Pagel, was sind da gemeinsame Projekte?
Naja, wir haben Strategien entwickelt, zum Beispiel, wie man Nachhaltigkeit in unseren Institutionen einführen kann, wie man Umweltbildung vorantreibt, wie sie CO2 reduzieren, wie sie Plastik vermeiden. Also Dinge, die wir in unserem Unternehmen, wenn man so möchte, tatsächlich reduzieren können und vermeiden können, damit wir grüner sind und das, was wir predigen, auch tatsächlich leben können.
Wie ist denn Nachhaltigkeit im Zoo tatsächlich umsetzbar? Also sagen Sie mal ein Beispiel, wie ich mir das vorstellen kann.
Also wir haben in der Tat ein Ökoprofit-Siegel bekommen und haben daraufhin die komplette Beleuchtung umgestellt auf LED. Das hat nicht nur sehr viele Tausende von Euros eingespart, sondern ist einfach nachhaltig. Also da geht vieles bei jedem Bauunternehmen, das wir durchführen, bei jedem Projekt überlegen wir, welche alternativen Energien kann man einführen. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
Es gibt rote Listen mit vielen vom Aussterben bedrohten Arten, mit sehr vielen vom Aussterben bedrohten Tierarten. Und dann gibt es Reverse the Red. Das ist ein Projekt, mit dem Sie eine riesige Datenbank aufbauen. Wie und was ist das? Was bedeutet das?
Also Reverse the Red, reduziere das Rot von den roten Listen. Wir wollen mehr Arten retten. Er hat 3 Ziele. Einmal wollen wir eine Bewegung initiieren, wie wir sie von Greta Thunberg kennen. Klimaschutz hat sie in die Köpfe gebracht. Wir wollen Artenvielfalt und den Erhalt der Artenvielfalt in die Köpfe der Menschen bringen. Wir wollen eine Datenbank aufbauen, wo die ganzen Projekte eingelagert sind und man gucken kann, wenn ich mich um ein Tier kümmern will, wer ist da schon, mit wem kann ich kooperieren, also eine bessere Kooperation untereinander. Und ganz am Ende, in einigen Jahren, hoffen wir, einen Kongress durchzuführen, wo wir dann sagen, guck mal, wie viel wir schon reduziert haben, das ist doch schön. Und das sind die drei großen Ziele.
Also wie viel wir die rote Liste reduziert haben. Ja. Nicht wie viele Tiere wir schon reduziert haben. Also ich weiß, dass es im Kölner Zoo früher Eisbären gab, als ich da war. Und dann gab es irgendwann keine Eisbären mehr. Jetzt verhungern die Eisbären in der Arktis. Sollten wir die nicht vielleicht dann wiederholen, ein paar?
Also wir haben unsere Eisbären, damals war ich zuständig als Kurator, abgegeben, weil die Haltung nicht mehr dem entsprach, wie wir sie heute halten wollen. Natürlich kann man Eisbären halten, man kann sie auch züchten und in der Tat gibt es schon Anfragen aus den Reihen der Naturschützer vor Ort, die sagen, wenn das so weitergeht, also der Eisbär seinen Lebenszyklus verliert, weil das Eis einfach nicht mehr da ist, dann kann es sein, dass wir tatsächlich Eisbären erstmal in Menschenhand holen müssen, um versuchen, sie da zu erhalten und vielleicht irgendwann mal, wenn es wieder anders wird, wieder rauszubringen.
Apropos wieder anders werden. Der Verlust von Artenvielfalt ist, sagen Sie, genauso gefährlich wie der Klimawandel, auch für die Menschen. Und in Glasgow sitzen gerade wichtige Menschen zusammen aus 196 Nationen und beraten über das Klima und wie die Menschheit bzw. der Planet zu retten sein könnte. Heute geht es ja ganz besonders um die Abholzung von Wäldern. Wie und mit welchem Augenmerk verfolgen denn Sie diese Klimakonferenz?
Das verfolgen wir alle aus der Zoo-Gemeinschaft mit großem Interesse. Denn das sind ja ganz wichtige Dinge, die da jetzt entschieden werden. Wenn wir den Regenwald in Brasilien verlieren, dann gibt es einen Kipppunkt, den kann man nicht zurückdrehen. Dann verändert sich das Weltklima unwiederbringlich. Wir verlieren Hunderttausende von Arten, die reichste Biodiversität, die größte Artenvielfalt ist ja in den Regenwäldern. Insofern hoffen wir, dass dort die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Aber wir werden dann, wenn sie nicht freiwillig kommen, mit Reverse the Red ein bisschen Stimmung machen.
Beraten Sie eigentlich auch Politiker?
Ja, wir beraten auch Politiker. Wir bieten uns immer wieder an und haben regelmäßigen Austausch.
Theo Pagel, Direktor des Kölner Zoos und auch Autor mehrerer Bücher, unter anderem gerade erschienen 111 Geschichten über den Kölner Zoo, die man kennen muss. Theo Pagel, der auch der Präsident des Weltzooverbandes war und Präsident des Verbandes der Zoologischen Gärten. Ich darf nicht vergessen, Sie zu fragen, das haben mir die Kollegen aufgetragen hier. Wann kommt das neue nächste Elefantenbaby?
Wenn wir Glück haben, in 2 Jahren. Wir haben vermutlich wieder eine trächtige Dame.
Dann alles Gute für die und auch für Sie und den Kölner Zoo. Danke für den Besuch im Domradio.